Ihr hört Comic Review Ausgabe 275 mit dem Buch Silver, der Fluch des Silberdrachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal der eigentlich schon länger versprochene Beitrag zur Reihe Silver, beziehungsweise zum ersten Band, weil ich finde die Reihe so gut. Ich möchte beide Bücher eigentlich nicht in einem Podcast verarbeiten. Deswegen wird der zweite Teil, der ebenfalls bereits bei Schreiber und Leser erschienen ist, ein wenig später noch einmal gesondert besprochen werden. Wir hatten ja anlässlich des Gratis-Comic-Tages 2017 schon einmal das kostenlose Heft angeteasert und festgestellt, wie gut diese Serie ist. Und das Erste, was nun auffällt, wenn man das Buch in den Händen hält, das sind die ersten drei Kapitel, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie viele Hefte das letztlich sind, ist hier nicht nochmal gesondert aufgelistet. Vielleicht sind es die ersten drei Hefte, könnte durchaus sein, ist fast anzunehmen. Jedenfalls ist dies bei Schreiber und Leser für 14,95 € erschienen. Und das Erste, was auffällt, ist, dass entgegen der Gratis-Comic-Austage, wo das erste Kapitel abgedruckt worden ist, also das erste Heft, hier das Papier eher so dieses matte, leicht beige, was ich immer sage, so diesen Altpapier-Look, aber im guten Sinne. Und ich muss sagen, das tut dem Artwork unheimlich gut. Mir gefällt das nämlich wesentlich besser als dieser Hochglanzdruck. Insofern hat Schreiber und Leser hier wirklich gut daran getan, dies als Vorlage zu nehmen, denn dieses Buch ist natürlich von hinten bis vorne schwarz-weiß und irgendwie wirkt manchmal schwarz-weiß nicht so richtig schön, wenn man das auf so einem Hochglanzpapier hat. Insofern passt das gut und soll auch an dieser Stelle lobend erwähnt werden. Als Bonusteil fangen wir einfach mal von hinten an. Als Bonusteil gibt es hier Besuch im Studio, quasi hinter den Kulissen, großartig gemacht. Da erfährt man zum Beispiel, dass Silver eigentlich als Filmskript angelegt war und dann in ein Comicbuch oder in eine Comicreihe umgeschrieben worden ist von dem Autor Stephen Frank, der als Texter, Regisseur und Animator seit über 25 Jahren für Hollywood-Giganten wie Disney, DreamWorks, Warner Bros., Universal und Columbia Pictures arbeitet. Ob nun das ein besonderes Herausstellungsmerkmal ist, unter anderem die Regie, die Schlümpfe Smurf Hollow, eine schön schaurige Schlumpfgeschichte, sei mal dahingestellt, jedenfalls wenn das sein Comic-Debüt ist, ist dies großartig gelungen. Also man erfährt dort zum Beispiel auch, dass es sich bei Silver um eine Miniserie handelt, die insgesamt 12 Hefte à 29 Seiten umfassen wird. In diesem Buch, ich hatte es schon gesagt, sind eben die ersten drei Hefte zu finden. Also die erste Hälfte ist im Prinzip bei Schreiber und Leser mittlerweile erschienen. Ich denke mal, dass dann Heft oder Band Trade Paperback 3 und 4 zeitnah wahrscheinlich auch in diesem Kontext erscheinen wird. Und während am Anfang, was wir dann ja auch im Rahmen dieser Sonderausgabe zur Hand zum Gratis-Comic-Tag entsprechend angesprochen hatten, ich werde es auch nochmal verlinken, werden nochmal gesondert in diese einzelne Besprechung reinhören will, ist es vielleicht am Anfang ein wenig schwer, hier so recht zu wissen, worauf man sich einlässt. Das ergibt sich dann am Ende dieses Buches von selbst, dass man weiß, in was für einem Metier man ist, und ich muss sagen, es hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, denn es ist so eine Mischung aus, sagen wir mal so, Van Helsing, dem Vampirjäger, wobei Vampire nur eine marginale Rolle spielen, wo man das ja so eigentlich auch nicht sagen kann. Sagen wir mal, zumindest bisher spielen sie nicht so diese ganz prominente Rolle. Ocean's 11, es gibt so diesen Heist, der sich natürlich logischerweise um den Hauptprotagonisten und Meisterdieb James Finnegan dreht. Das Ganze spielt so in diesem klassischen Crime-Noir-Setting der 30er Jahre irgendwo in New York, wo eben auch dieses Schwarz-Weiß-Thema wieder hervorragend passt. Man erinnert sich so an gewisse Schwarz-Weiß-Filme, die man vielleicht in seiner Jugend gesehen hat oder jetzt noch als Klassiker hier und da vielleicht sieht, wobei das ja auch immer seltener wird. Und eines ist diesem Buch wahrscheinlich immanent, und das hatten wir, glaube ich, damals auch eben diesem Sonderpodcast schon gesagt, es ist verdammt gut erzählt. Also ich meine, das fällt einem sofort auf, es wird, was bei anderen Büchern doch hier und da mal vorkommt, dass man so gewisse Längen hat, gewisse Momente hat, wo man sagt, ach, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen zäh geschrieben. Hier hat man so eine Sogwirkung und es ist wirklich perfekt in Szene gesetzt. den einzigen Kritikpunkt, und ich vermute mal, den muss man wahrscheinlich dem Letterer in die Schuhe schieben, der hier für Schreiber und Leser tätig war, die, ich weiß nicht, ob die Sprechblasen schon sehr, sehr vordimensioniert waren, aber die Worttrennung, also der Text, ist sie manchmal extrem ungünstig gewählt, also so nach zwei Buchstaben trennen, sodass es halbwegs reinpasst oder halt auch unter Nichtbeachtung der Trennungsregeln da, das macht das Lesen manchmal ein wenig stolprig. Da hätte man vielleicht nochmal seitens des Verlages oder als Editor vielleicht mal schauen sollen, ob man da vielleicht andere Wörter verwenden hätte können oder vielleicht die Sprechblasen irgendwie ein wenig anpassen können. Das ist wirklich das Einzige, was mich an diesem Buch wirklich gestört hat, ist der Text, der hier manchmal wirklich reingequetscht vorkommt. Also nicht, dass der rein von der Schriftgröße reingequetscht ist, aber so dieses unglückliche Trennen von Wörtern, da stolprig ein wenig drüber. Aber wie gesagt, das ist nur Jammern auf hohem Niveau. Alles andere ist in diesem Buch perfekt, was die Geschichte angeht. Also im Prinzip verfolgen wir am Anfang, das ist ja das, was in der Gratis-Comic-Ausgabe war, schon ein Heist, also ein Überfall, ein Coup, der dann hinten raus ein wenig aus dem Ruder läuft und unser Hauptprotagonist Finnegan eher durch Zufall über ein Buch stolbert, über einen Silberband, und schaut man sich das Cover an und hat so eine Grundidee, in welche Richtung das geht, dann weiß man natürlich Silber, da ist irgendwo ein geheimer Schatz, und auch der ist natürlich hier der klassische große Silberschatz, der auch in dem Klappentext schon eben mit Vampiren in Verbindung gebracht wird. Und natürlich geht es darum, diesen Schatz zu bergen. Und ich denke mal, das ist auch so diese Kern-Mini-Geschichte. Aber die Besonderheit ist eben, dass der Protagonist Finnegan natürlich nicht die Frau ist, die auf dem Cover zu sehen ist, die natürlich auch eine Rolle spielt, die wahrscheinlich die Vampirjägerin ist, die wiederum gewisse Bezüge zu Klassikern hat. Also die ist dann die Urenkelin des Van Helsing. Dracula wird angesprochen, also dieses Ursetting dieses Genres. Und auch wenn man sagt, also natürlich bewegen wir uns hier in gewisser Weise bekannten Bahnen, vorgegebenen Bahnen, die man hier und da schon mal hatte. Nicht, dass es etwa hier alles ganz, ganz originell ist oder komplett neu erschaffen worden ist, aber so die Summe aller Komponenten, die hier verwoben werden in diesem Buch, machen dieses Buch und vielleicht auch gerade so dieses Umfeld der 30er Jahre, wo alles so einen gewissen Schick hat immer noch und trotzdem so ein gewisses Retro-Element hat, wo man eben nicht auf so Hightech der Neuzeit zurückgreifen kann, macht dieses zu einem besonderen, auch zum besonderen Schmankerl für die Augen, denn gerade so diese Szene im ersten Heft, wo er so quasi über sein Liebchen den Banktresor stolpert und dort eben so dieses Tagebuch und diesen Silberband entdeckt, macht es zu etwas ganz Besonderem und Reizvollen. Wie gesagt, in drei Kapiteln könnte man sagen, okay, dass das Team wird vorgestellt um diesen Meisterdieb, dann geht es im Prinzip in dem zweiten Kapitel darum, die Person auf dem Cover dieses Trade Paperbacks zu finden, und im dritten Kapitel wird die Reise oder der Coup, der nächste große Schritt vorbereitet. Und auch wenn dieses Buch, wie gesagt, gänzlich ohne Farbe auskommt, ist ja in Personalunion entstanden, also Stephen Frank, der ist sowohl Zeichner als auch Autor dieses Buches, sieht man trotzdem, dass hier mit visuellen Mitteln, also dieses visuelle Element liegt wahrscheinlich daran, dass er eben wirklich aus dieser Animation Branche kommt oder als Regisseur und Drehbuchschreiber halt schon tätig war, ist so fokussiert auf die Personen und auf Objekte, die entweder zerstört werden oder die explodieren oder die den Leser schier anspringen, dass es absolut keine Farbe braucht. Also wirklich dieser Kontrast aus Schwarz-Weiß und so Asterfolien-Grau reicht völlig aus, eben hier eine Dynamik, eine Lebendigkeit in dieses Buch, in diese Szenen zu bringen, dass Farbe wahrscheinlich fast nur abgelenkt hat. Ich meine, wenn man einen guten Koloristen hat, dann würde das vielleicht noch ein ganz anderes Niveau sein. Aber ich muss sagen, ich bin ja sowieso ein Fan von, wenn es gut gemacht ist, hatten wir ja in der letzten Besprechung, Ausgabe 274 bei Motor Girls und so, dass oft die Reduktion der Farbe dazu führt, dass man eben doch mehr Augenmerk auf die Charaktere legt, auf Mimik, Gestik, auf das, was eben hier in dem Umfeld zu sehen ist, also wie die Charaktere aufgebaut sind. Und das Ganze passt eben dann zu diesem Crime Noir, diesem dunklen, düsteren Thema, wirklich perfekt. Und es ist schon beeindruckend, dass man eben solche Geschichten immer noch mit einer gewissen Faszination liest und auch irgendwie gern hat. Und ich beim Lesen eigentlich schon gedacht hätte, ich hatte ja diesen Bonusteil aus dem Nachhinein gelesen und habe dann gesehen, dass es eben auf einem Filmskript basiert. Ich würde mir sowas auch als Film unheimlich gerne anschauen. Als Serie wüsste ich es nicht, aber so als gut gemachten Film wäre die sicherlich extrem unterhaltsam, weil es vielleicht so eine Art von Popcorn-Kino wäre, nicht jetzt besonderer Tiefgang und besondere, naja, wie soll ich sagen, Raffinesse des Themas als solches, aber so die Inszenierung als solches, ich wiederhole mich, die wäre halt perfekt und das spürt man wirklich hier auf jeder Seite, sodass sich dieses Buch auch sehr cineastisch liest und es gibt immer mal auch gerade mit diesem, ich sag mal, diesem ominösen Objekt, hinter dem nachher der Meisterdieb James Finnegan hinterher ist, das kann man sich dann auch so visuell wirklich so als Eyecatcher auf der großen Leinwand vorstellen und auch dann das Drumherum, so dieses Flash, diese Flashback Elemente, die in diesem Buch stattfinden, die sind natürlich dann auch so episch angelegt, dass das wirklich perfekt passt. Also wer grundsätzlich ein Freund des mehr so Crime-Noir-Krimi-Aspektes, Heist-Filme, also so Gauner-Geschichten à la Ocean's 12, der ist mit diesem, oder Ocean's 11, na gut, gab ja mehrere Teile, also Ocean's 11 meine ich natürlich, der ist mit diesem Buch bedient und wenn er dann noch einen gewissen Faible für Vampir-Geschichten hat, der kommt um dieses Buch nicht hinweg. Und erstaunlich ist auch, erstens dieses, was bei den Autoren der Comicbranche halt relativ häufig ist, dieser Bruch von Heft 1 zu Heft 2, also in der Art und Weise, was an Geschichte erzählt wird. Oft gibt es da wirklich dann, muss man einfach mal drauf achten, zwischen Heft 1 und 2 so einen Bruch, und, um den Leser auch bei der Stange zu halten. Also nicht die lineare unbedingte Forterzählung der Geschichte, sondern so die Betrachtung der Geschehnisse aus einem anderen Blickwinkel. Und das ist hier auch wirklich gut gemacht. Und nach diesen drei Heften hat man wirklich Lust, auch unmittelbar das nächste Buch zur Hand zu nehmen. Ich habe es schon da. Ich werde, wie gesagt, auch in Kürze da nochmal einen kleinen Podcast dazu machen, einfach zu gucken, wie sich das weiterhin anfühlt, wie es seitens des Autors vorangetrieben wird. Aber wie gesagt, bisher mache ich mir da keine Sorgen. Die Faszination, die bei der Gratis-Comic-Ausgabe schon vorhanden war, die bleibt hier voll und ganz erhalten. Und jedem, dem diese Gratis-Comic-Ausgabe schon gefallen hat, dem empfehle ich, er sollte am besten auch gleich sich Band 1 und 2, die verfügbar sind, zulegen. Der wird seine helle Freude mit diesen zwei Büchern haben. Insgesamt, abschließend nochmal, tolles Papier, toll gedruckt, tolle Darstellung der Szenen, alles mit einem schwarzen, düsteren Unterton. Diese mythologische Komponente, die hier mit reinkommt, dieses Geheimnisvolle und diese Crew um den Meisterdieb mit all seinen Facetten. Ich sage jetzt mal, der kleine Junge aus Heft 1 wird nochmal eine Rolle spielen. Dann kommt einer dazu, den sie, glaube ich, The Face nennen oder das Gesicht. Weiß nicht, ob das auf Englisch oder Deutsch war. The Face, sage ich das einfach mal so. Wobei ich da immer so ein wenig an Faceman von A-Team denken muss, aber hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wie gesagt, jeder hat so einen, der Meisterfälscher, der so ein wenig schwerhörig ist und dann, wie gesagt, die entsprechende Dame vom Umschlag, die auch ihre ganz besonderen Spezialfähigkeiten hat. Also einfach großartig gemacht und schön, dass es eben solche Bücher gibt, die einen noch begeistern können, die trotz all ihrer bekannten Elemente eben trotzdem so diese Faszination für dieses Comic oder das Medium-Comic begreiflich machen. So, deshalb abschließend meine Punktwertung. Wie gesagt, einziger Abzug sind bei mir wirklich, ist das Lettering, also nicht das Lettering per se, sondern Typosatz, der Satzbau oder das Befüllen der Sprechblasen ist hier und da etwas doof gewählt worden, aber ja, was soll man machen? Man kann es trotzdem lesen, aber man kommt so ein wenig aus dem Lesefluss raus und gerade bei so einer Geschichte, wo man so wirklich reingesogen wird, finde ich es ein wenig schade, da hätte man vielleicht ein bisschen aufpassen müssen oder halt andere Wörter wählen sollen. So, gut, also 9 Punkte, trotzdem großartiges Buch, ist entsprechend natürlich auch alles verlinkt und auch nochmal ein Link zu dem ersten und dem zweiten Band und eine Besprechung in schriftlicher Natur findet ihr auf comicreview.de zum Blogbeitrag zu diesem Podcast, falls ihr diesen Podcast im Moment hört. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weitere Besprechung findet ihr natürlich auch auf comicreview.de. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!